Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Auch heute handelt es sich wieder um eine Q&A-Folge. Das bedeutet, wir beantworten, beziehungsweise genauer gesagt, primär Nico beantwortet, Ernährungsfragen, die uns über Social Media erreicht haben. Ich starte direkt mit der ersten Frage. Sämtliche Fragen findet man wie immer in der Beschreibung des Podcasts. Sprich, man kann vorab da auch durchgucken und sich gegebenenfalls die heraussuchen, die einen besonders interessieren, und weiß dann, wo im Podcast die jeweilige Frage beantwortet wird. Die erste Frage lautet: Kaloriendefizit plus Sport. Wie schwer ist es, währenddessen seine Nährstoffe zu decken, und hast du Tipps dafür?
Ja, also grundsätzlich, wenn Sport betrieben wird, wird ja schon einmal der Kalorienverbrauch hochgesetzt. Das heißt, man kann trotz eines moderaten Kaloriendefizits ja durchaus trotzdem in einer Menge essen, wie es sportlich weniger aktive Personen ansonsten auch im Rahmen einer isokalorischen Ernährung tun könnten. Von daher, wenn ausreichend physische Aktivität Teil des Ganzen ist, dann fällt es gar nicht wirklich so schwer, weil die Kalorienreduktion bzw. der Anteil der Kalorien, die man unter der isokalorischen Ernährung bleibt, soll ja sowieso nicht so groß sein, weil sonst genau das eintritt, dass man eben Schwierigkeiten hat mit der Mikronährstoffbedarfsdeckung. Aber an und für sich, wie gesagt, wenn man physisch aktiv ist, sollte der Kalorienumsatz hoch genug sein, dass man wunderbar mit einer ausgewogenen normalen Ernährung den Bedarf an Mikronährstoffen decken kann. Wenn man jetzt tatsächlich nicht so physisch aktiv ist und entsprechend der Kalorienbedarf nicht so stark erhöht ist und man trotzdem etwas isokalorisch essen möchte, dann gilt im Prinzip das, was bei jeder anderweitig restriktiveren Ernährungsweise gilt. Sprich, je restriktiver eine Ernährung ist, desto mehr muss kompensatorisch supplementiert werden. Und dasselbe auch hier: je mehr man die Kalorien restriktiert, je weniger Kalorien man am Ende des Tages zur Verfügung hat, desto mehr muss man auf die Mikronährstoffe achten und im Zweifelsfall vielleicht etwas mehr supplementieren. Und letztendlich, das ist ein so großes Feld, dass jetzt, glaube ich, nicht wirklich ins Detail da gehen können. Das kommt halt auf die Situation der jeweiligen Person drauf an. Man wird generell halt gucken, dass man eher energieärmere, aber nährstoffdichtere Lebensmittel präferiert. Liegt natürlich in der Natur der Sache. Das heißt, sehr kalorisch dichte Lebensmittel mit einem geringeren Gehalt an Mikronährstoffen, wie zum Beispiel isolierte Fette und ähnliches.
Also Öle.
Streichfette und ähnliches, genau. An denen wird man primär sparen. Das heißt, es ist nicht, dass man fettarm essen muss, absolut nicht. Aber man wird eben vollwertige, fetthaltige Lebensmittel präferieren gegenüber den isolierten Fetten, weil das ist meistens auch der größte Hebel, wie man Kalorien einsparen kann, ohne die Mikronährstoffdichte darunter leiden zu lassen. Und andererseits eben vor allem Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, die in einer etwas größeren Menge essen, weil die sind relativ energiearm, also im Verhältnis zumindest zu anderen. Sie sättigen sehr gut. Weil sie fettarm sind, weil sie einen höheren Ballaststoffgehalt haben, genau.
Vielleicht auch an der Stelle kurz für dich: ist es selbstverständlich. Ich glaube aber nicht, dass es alle Personen wissen. Fett hat ja pro Gramm mehr als doppelt so viel Kalorien, also liefert mehr als doppelt so viel Energie verglichen zu Protein und Kohlenhydraten.
Genau, das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, warum eine fettarme oder fettreduziertere Ernährungsweise eben entsprechend auch die Energiebilanz in diesem Aspekt positiv beeinflusst, weil wir haben auch hier nicht jedes Fett, nicht jede Art von Kohlenhydrat und nicht jede Art von Protein hat dieselbe Menge an Energie. Plus das ganze Konzept der kalorischen Energie ist eh sehr vereinfacht, wie wir es oft dann für die Rechnungen nehmen. Aber man kann vereinfacht gesagt sagen, Fette haben ein bisschen über 9 Kilokalorien pro Gramm Fett, wohingegen die Kohlenhydrate und die Proteine ein bisschen über 4 Kilokalorien pro Gramm haben. Wie du richtig sagst, dementsprechend mehr als das Doppelte. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen natürlich, dass zumindest in einigen Aspekten Fette auch einen anderen Sättigungswert auf den Menschen haben im Vergleich zu Kohlenhydraten, wobei Proteine einen sehr guten Sättigungswert und auch eine etwas niedrigere Energiedichte haben.
Auf zur nächsten Frage: Gibt es eine Zusammenstellung aller von dir empfohlenen Nahrungsergänzungsmittel plus tierische Produkte für die Schwangerschaft? Ich glaube, in die Richtung haben wir auch in einer früheren Q&A-Folge schon was besprochen und auch in der ersten Folge von dieser Staffel, wenn ich mich nicht irre. Sprich, da haben wir es eben schon ein bisschen ausführlicher besprochen, da kann man gerne reinhören, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen.
Ja, plus es gibt ja auch die Episode zum Thema Schwangerschaft, Stillzeit und anderen kritischen Lebensphasen, wo ich auch noch einige Details dazu sage. Grundsätzlich ist es so, dass ich aus rein ernährungsphysiologischer Sicht keine rein vegane Ernährungsweise empfehle, auch wenn die Supplementierung entsprechend umfangreich gestaltet ist, einfach weil mir das Restrisiko im Sinne des Kindes zu hoch ist. Daher empfehle ich eben mindestens zu einer guten Supplementierung Eier zu essen. Wenn man wenn man 2 oder mehr Eier pro Tag isst oder zumindest 10 bis 15 Eier die Woche isst, dann kann man die Supplementierung deutlich weniger umfangreich gestalten. Das heißt, man kann Stoffe wie Cholin über das Lecithinpulver oder die Arachidonsäure über das Pilzöl weglassen. Wenn man weniger als diese 10 Eier pro Woche isst, dann würde ich empfehlen, zum Beispiel eben die Arachidonsäure über Pilzöl und das Lecithinpulver für Cholin zu nehmen. Es gibt auf der Watson-Webseite ja auch unterschiedliche Bundles, unter anderem einen Schwangerschafts- und Stillzeit-Bundle. Die sind zusammengestellt für alle Frauen, die weniger als diese 10 Eier pro Woche essen. Das heißt, da ist extra Arachidonsäure drin, da ist extra Lecithinpulver für Cholin drin und zusammen mit dem Multinährstoff und mit den anderen inkludierten Produkten ist das aus meiner Sicht eine sehr gute Basissupplementierung. Ich würde aber, wie gesagt, wirklich mit Nachdruck empfehlen, gewisse Tierprodukte, zum Beispiel Eier, während dieser kritischen Lebensphase zu inkludieren. Selbstverständlich, aus rein ernährungsphysiologischer Sicht muss man ehrlicherweise sagen, dass auch eine größere Auswahl an hochwertigen Tierprodukten das Restrisiko, was, würde ich sagen, bei guter Supplementierung plus Eiern plus gut geplanter veganer Ernährung gering ist, trotzdem noch weiter reduzieren würden. Also ein gewisses kleines Restrisiko bleibt auch hier, weil wir vieles noch nicht genau wissen. Aber aus ernährungsphysiologischer Sicht wäre ich fein damit, wenn Leute eben die Supplementierung, die Eier plus eine gut geplante vegane Ernährung haben. Wenn Sie sagen, ich kann mir die Supplemente nicht leisten, weil man muss ehrlicherweise sagen, viele von den Stoffen sind im Einkauf immens teuer, entsprechend auch teuer im Verkauf. Und man könnte deutlich günstiger eine nährstoffbedarfsdeckende Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit haben, wenn man auf gewisse andere tierische Produkte zurückgreift. Aber wenn man das Budget hat, dann funktioniert das einwandfrei.
Was wären das jetzt konkret für Produkte? Also jetzt bei Eikonsum meintest du, kann man das Cholin und die Arachidonsäure weglassen. Mhm. Ich denke jetzt noch an den Multinährstoff, der sowieso die Basis bilden muss oder soll. Dann zusätzlich noch Omega-3, wenn kein Fisch konsumiert wird und Mebico, wenn kein Fleisch gegessen wird. Das wären dann so die wichtigsten,
oder? Das wären die wichtigsten, genau. Natürlich, wenn man zum Beispiel Eier in die Ernährung inkludiert, hat man auch eine hoch bioverfügbare Quelle für Protein bzw. Aminosäuren. Man kann aber vor allem, wenn man eben Mebicos dabei hat, die das auch ein bisschen kompensieren, über die pflanzliche Ernährung in den meisten Fällen ausreichend Protein bekommen. Aber wenn vor allem Frauen ja während dem ersten und zweiten Trimester oft mehr Übelkeit haben und generell sich ihre Geschmacksvorlieben ein bisschen verändern und sie oft dann relativ einseitig essen, dann wird man vielleicht auch noch ein bisschen breiter supplementieren sollen, was jetzt zum Beispiel die Aminosäuren angeht. Aber genau, die von dir genannten Produkte sind jene, die im Bundle drin sind und damit hat man eine gute Basisversorgung.
Dann zur nächsten Frage, die da das ein bisschen aufgreift oder weiterleitet, weiterführt. Mhm. Und zwar, welche Zufuhrmenge an Eiern pro Tag bzw. pro Woche ist deiner Ansicht nach zu viel, also gesundheitlich abträglich? Mhm. Du hast ja jetzt für die Schwangerschaft die Empfehlung von ungefähr 2 Eiern pro Tag im Durchschnitt bzw. 10 bis 15 Stück pro Woche bei ansonsten rein veganer Ernährung ausgesprochen. Ab wann wird es denn zu viel?
Ja, das ist eine häufige Frage. Und kommt natürlich auch aus der Ecke, dass ja oft gesagt wird, Eier sind ja sehr cholesterinreich, man müsste auf die Cholesterinzufuhr genau achten. Oft wird ja auch wirklich tierischen Produkten allgemein und Eiern im Speziellen in diversen veganen Dokus auch ein intrinsischer, ungesunder Charakter beigemessen, was nicht der Fall ist. Letztendlich ist nach meinem Verständnis der Datenlage und wie gesagt ethische Aspekte hier jetzt außen vor gelassen, der Konsum von Eiern erst ab einer Menge abträglich, wenn andere Lebensmittelgruppen darunter leiden. Also mehr Eier an und für sich sind kein Problem. Das mehr an, also irgendwann natürlich wird man das Upper Level von Retinol wahrscheinlich überschreiten, aber so viel Eier isst niemand. Ob es jetzt 1, 2, 3, 4 oder 5 am Tag sind, spielt hier keine Rolle für die Überschreitung von irgendwelchen Nährstoffgrenzwerten. Eier sind nicht so kalorienreich, dass man jetzt die Kalorienbilanz damit merklich überschreiten würde. Und es ist wirklich primär ein, wann führt ein Mehrkonsum von Eiern dazu, dass ich die anderen weiterhin natürlich wichtigen, in dem Fall jetzt pflanzlichen Lebensmittelgruppen, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen, nicht mehr in ausreichender Menge essen kann, weil natürlich steckt in einem Ei sehr viel, aber auch nicht alles an Nährstoffen, die wir haben wollen. Und wir wollen unsere Ernährung weiterhin ausgewogen halten. Wir schulden den Leuten ja, und wir haben es ja schon oft angekündigt, noch die Cholesterinfolge, in der wir ausführlich besprechen, warum die Cholesterinhysterie, kann man schon fast sagen, der 60er und 70er Jahre retrospektiv betrachtet, die einfach nicht mehr einer kritischen Betrachtung standhält, warum auch die allermeisten Fachgesellschaften ihre Cholesterin-Leitlinien quasi um 180 Grad gedreht haben. Aber abseits von der Cholesterin-Thematik, die bei den Eiern kein Thema mehr sein muss, sehe ich jetzt auch sonst keine Probleme. Natürlich, ein Ei kann mit Salmonellen belastet sein. Jedes Lebensmittel kann Belastungen aufweisen. Es gibt manche Leute, die vertragen Eier nicht oder ähnliches. Aber an und für sich sind Eier unter den gängigen im Supermarkt befindlichen Lebensmitteln die nährstoffdichtesten, hochwertigsten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und selbstverständlich haben sie ethische Probleme, die sie mitbringen, aber aus ernährungsphysiologischer Sicht sehe ich hier keine.
Vielleicht an der Stelle auch noch ein kurzes Rechenbeispiel meinerseits zur Veranschaulichung, weil du eben schon oft sagst, dass Eier sehr nährstoffdicht sind. Ich glaube, dass es manche Personen gibt, die dann eben denken, dass sie, wenn sie besonders nährstoffdicht essen, dass sie dann irgendwelche Grenzwerte überschreiten. Yeah. Aber wenn man das jetzt mal mit konkreten Zahlen am Beispiel Cholin mit Eiern benennt, dann ist es ja so, dass laut USDA 2 Eier, also 100 Gramm Ei, ca. 250 Milligramm Cholin liefern.
Korrekt.
Und das Tolerable Upper Intake Level, also die langfristige Höchstzufuhrmenge bei Cholin liegt ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 3000 Milligramm.
Ich glaube sogar 3500. Ich sage 3500.
Lass mal konservativ mit den 3 Gramm rechnen. Dann wären das ja, also für 1000 bräuchte man 8 Eier, dann wären das 16, 24 Eier. Wenn es 3,5 sind, noch mehr. Also welche Person ist denn, und das ist ja langfristig auf täglicher Basis das, was man maximal zuführen soll. Also man müsste über viele Monate oder eventuell sogar Jahre hinweg jeden Tag mehr als 24 Eier essen, also das, um eben die Menge an Cholin zu überschreiten, die man maximal zuführen soll.
Korrekt. Und natürlich, man hat ein bisschen Cholin auch in der restpflanzlichen Ernährung. Und es gäbe ja auch noch andere Stoffe, wo vielleicht die Grenzwerte schon etwas früh überschritten werden. Aber ich denke, es ist wichtig, dass du das aufzeigst. Es dreht sich hier wirklich um eine Menge an Eiern, die so groß ist, dass man sie im Alltag nicht essen wird. Weil es geht ja nicht einmal darum, dass man nie 24 Eier essen dürfte. Also ja, es ist ja unwahrscheinlich, dass du das machen möchtest. Aber wenn du an einem Tag oder auch einmal die Woche 24 Eier essen möchtest und die restliche Woche dann weniger, ist das ja auch nicht etwas, was das Tolerable Upper Intake Level überschreiten würde, weil es geht hier ja um die tägliche langfristige Höchstzufuhr. Also da geht es nicht um einzelne Tage.
Ja, nur eben. Ja.
Wichtiger Punkt.
Um das nochmal zu veranschaulichen, also man wird über normale Lebensmittel niemals irgendeine Höchstzufuhrmenge überschreiten. Ich glaube, es gibt so die eine Geschichte von der Eisbärenleber, die so Retinol, also Vitamin A-haltig ist, dass man sich damit vergiften kann. Aber ich hoffe, niemand isst Eisbärenleber.
Ja, genau. Und das sind wirklich auch physiologische Mengen, die da tödlich sind. Aber das ist eines der, wie du sagst, krassen Ausnahmebeispiele. Die Problematik vielleicht auch nochmal, diese Panik vor zu viel von gewissen Nährstoffen. Natürlich, man kann mit hochdosierten Nahrungsergänzungsmitteln da relativ einfach drüber kommen. Man kann mit sehr speziellen Lebensmitteln, und auch vielleicht ein paar, die es bei uns gibt, weil Eisbärenleber ist schwierig, aber man kann sich mit Paranüssen über die Selengrenzwerte bringen, man kann sich mit gewissen Algen über die Jodgrenzwerte bringen. Das geht gar nicht einmal so schwer, aber unter den gängigen Lebensmitteln ist das nicht der Fall. Und trotz all der ethischen Bedenken auch nochmal ein Pluspunkt für die Tierprodukte, abseits der Eisbärenleber, die sind im Gegensatz zu manchen Pflanzen wie Algen und Paranüsse, die immens große Schwankungen und teilweise auch immens hohe Werte an gewissen Stoffen haben, ist das bei den tierischen Produkten nicht der Fall, weil hier natürlich das Tier, der tierische Organismus quasi schon als Vorpuffer fungiert, weil selbst wenn das Tier quasi toxische Mengen an zum Beispiel Jod über Algen zu sich nehmen würde, würde das trotzdem nicht dazu führen, dass sich diese Mengen in toxischer Konzentration zum Beispiel im Fleisch des Tieres ansammeln würden. Dass da ist so eben dieser Zwischenpuffer beim Tier, das zuerst die Pflanze frisst und dann, selbst wenn es selbst unter den toxischen Einflüssen leiden würde, die Tierprodukte daraus das nicht widerspiegeln.
Würde das Tier dann an der Überdosis bereits sterben?
Ja.
Und würde man das praktisch, also würde sich das dadurch filtern?
Ja, also es
gibt oder reicht es, weil im Fall der Eisbärenleber ist es ja schon so, dass sich das Ganze eben in der Leber.
Ich wollte gerade sagen,
muss man bei Leber potenziell aufpassen?
Wenn es ein Problem in einem Organ mit der Konzentration gibt, genau, dann ist es die Leber. Und wenn eben eine Vergiftungserscheinung eintritt aufgrund von einer immens erhöhten Zufuhr von gewissen Stoffen, dann wäre die Leber das Organ, was ich dann nicht essen würde von einem Tier. Aber was man sagen kann, das Muskelfleisch ist davon immer unberührt.
Okay. Ja. Und ja, es gibt es wahrscheinlich auch wenige Personen, die sehr viel Leber essen. Also das ist jetzt nichts, was man täglich im hunderte Gramm Bereich zu sich nehmen würde, oder?
Zum einen das und zum anderen, wir sprechen hier ja von der extremen Situation, dass ein Tier ja quasi an einer Vergiftung von einem Stoff stirbt. Wenn das Tier regulär ernährt wird, dann geschlachtet wird und man dann die Leber isst, dann ist die sehr nährstoffdicht und man kann, wenn man immens große Mengen davon isst, irgendwann auch gewisse Grenzwerte überschreiten. Aber wenn es die Leber von einem gesund ernährten Tier ist, dann ist die ja nicht mit irgendwelchen Rückständen belastet oder mit so hohen Konzentrationen von irgendwelchen Nährstoffen, dass das problematisch wäre. Also wirklich, es liegt in der Natur der Eisbärenleber. Ich habe noch nicht in die Datenlage geguckt, warum das genau da der Fall ist. Hat wahrscheinlich was mit der Nahrungskette des Eisbären zu tun, dass hier wirklich egal ob der Eisbär jetzt an irgendetwas starb oder einfach an Altersschwäche starb oder getötet wurde, die Eisbärenleber ist wirklich ein No-Go für den Menschen. Das betrifft aber eben die Leber von anderen Tieren nicht.
Okay. Dann zur nächsten Frage. Sind Labortests bei angereicherten Nahrungsmitteln Standard oder ist es so wie bei Nahrungsergänzungsmitteln, wo es ja nicht Standard ist? Ich, eine sehr optimistische Frage.
Ja, also es ist mindestens so schlecht, vielleicht sogar noch schlechter, weil ich habe noch nie eine Laboranalyse von irgendeiner Firma, von irgendeiner Marke, die angereicherte Lebensmittel verkauft, gesehen, wohingegen ja von gewissen Firmen zumindest gewisse Analysen ja im Nahrungsergänzungsmittelbereich kursieren. Also ich würde sogar sagen, wenn überhaupt, dann ist es eher noch etwas schlecht. Aber nein, man kann sich da eben leider auch nicht darauf verlassen. Zum einen, das zeigen ja unabhängige Laboranalysen immer wieder mal, dass es auch bei den angereicherten Lebensmitteln ebenso wie bei Nahrungsergänzungsmitteln große Schwankungen gibt. Und das ist eben die Krux. Eine gute Anreicherung wäre eine wichtige Sache. Es muss aber irgendeine Art der Kontrollinstanz geben, denn im Gegensatz zu den tierischen Äquivalentprodukten, in denen ja diese Nährstoffe, die wir anreichern, einfach von Haus aus drin sind. Das heißt, natürlich gibt es auch beispielsweise in der Kuhmilch Schwankungen am Kalziumgehalt oder im Fisch Schwankungen des Omega-3-Gehalts. Aber es liegt in der Natur der Sache, der Milch, dass sie Kalzium enthält und des Fisches, zumindest wenn es ein fetter Fisch ist, wie zum Beispiel Lachs, dass da Omega-3-Fettsäuren drin sind. Und ja, das kann ein bisschen nach oben oder unten schwanken, aber wir brauchen da keine Laboranalyse, um zu zeigen, dass diese Nährstoffe tatsächlich drinstecken. Wenn wir jetzt eine vegane Fischalternative kaufen und der Hersteller wirbt damit, dass da EPA und DHA drin ist, dann möchte ich auch sehen, ob das wirklich zugesetzt wurde, denn das sind ja mitunter die teuersten Bestandteile dieses Fisch-Alternativproduktes und ja, Firmen neigen dazu, da manchmal ein bisschen zu tricksen. Oder es kann natürlich auch sein, dass es zwar, dass sie eigentlich alles richtig machen wollen, aber im Produktionsprozess trotzdem etwas schief geht und daher wäre es schon wichtig, das genauso wie Nahrungsergänzungsmittel zu testen.
Die nächste Frage bezieht sich auf die Supplementierung von Kindern und zwar wird gefragt, ob man bei einem 18 Monate alten Kind besser mit einem Multinährstoff supplementieren soll oder vielleicht doch lieber mit einzelnen Produkten, also mit Monopräparaten, also in Klammern wird dann angeführt, Iodcillin, B12.
Also ich habe kurz nachgedacht, aber mir fällt quasi keine Situation ein, wo es besser wäre, mit den einzelnen Monos zu supplementieren, wenn es einen passenden Multinährstoff gibt. Klar, wenn jetzt jemand, wir hatten das Beispiel vor kurzem, Schilddrüsenmedikamente einnimmt, in denen Jod enthalten ist und es gibt keinen jodfreien Multinährstoff für die Person, der passend ist, dann wäre hier die Monopräparatwahl die bessere. Und wenn es keine Kindersupplements, keine flüssigen Multinährstoffe für Kinder geben würde, dann wäre es natürlich auch die nächste Wahl, die Monos zu nehmen. Aber ich glaube, worauf die Frage hinaus möchte, ist ja, ich habe ein 18 Monate altes Kind, gell? Und die Multinährstoffe sind ja offiziell, der für die Jüngsten ist ja von 4 bis 8 Jahren. Wir haben, glaube ich, schon mehrere Stellen
bei
gesagt.
Watson.
Bei Watson, genau. Und ich überlege gerade, also mir fällt auch kein anderer Kindermultinährstoff ein, der für Einhalbjährige offiziell konzipiert ist.
Ja, also ich glaube, da steckt halt auch viel Rechtliches dahinter. Ja. Also ich weiß es zumindest von meinem Produzenten, dass er offiziell keine Produkte für unter 4-Jährige macht, weil da eben anscheinend die Rechtsgrundlage eine andere ist. Mhm. Und da müsste man sich dann eher bei Säuglingsanfangsnahrung umgucken.
Mhm. Genau, aber wenn, und da haben wir ja das andere.
Also was die Empfehlung auf dem Produkt betrifft.
Ja, und wir haben ja hierzulande natürlich auch insgesamt wenig vegane Säuglingsanfangsnahrung und unter denjenigen, die es gibt, ist die Anreicherung leider auch unzureichend. Das heißt, das ist jetzt nicht so wirklich die gute Alternative, zumindest Status quo heute. Aber zurück zur Frage, also man kann sehr einfach den Multinährstoff für die 4- bis 8-Jährigen nehmen und den anders dosieren. Die Dosierungsempfehlung für 4- bis 8-Jährige beim Watson Multinährstoff sind 5 Milliliter pro Tag. Für 1- bis 3-Jährige ist die Empfehlung, anstatt 5 Milliliter, 4 Milliliter zu nehmen. Man könnte auch, je nachdem wann die Beikost eingeführt wird, je nachdem wie groß der Anteil an Muttermilch innerhalb der ersten 12 Monate ergänzend zur Beikost ist, auch schon im ersten Lebensjahr etwas Multinährstoff geben. Je nachdem, wie viel Muttermilch man dann gibt, wäre da 2 bis 3 Milliliter eine gute ergänzende Dosis. Und das heißt aus meiner Sicht, ab dem Moment, wo die Beikost, die vegane Beikost, wenn man jetzt von veganer Ernährung spricht, einen großen relevanten Anteil an der Kalorienbedarfsdeckung des Säuglings spielt, sollte man einen zumindest moderat dosierten Multinährstoff, wie zum Beispiel den Kids Complete, dazugeben, weil eben keine anderen tierischen Produkte in der Ernährung sind, abseits der Muttermilch, und hier gewisse Nährstoffe sonst nicht in ausreichender Menge zugeführt werden.
Die nächste Frage lautet, welche Ernährung sollte man bei einer Depression am sinnvollsten machen?
Also, Disclaimer.
Oder gibt es da überhaupt etwas, was man ernährungstechnisch machen kann, ja, damit das besser wird?
Also es gibt Daten, die darauf hinweisen, dass es Stoffe in der Nahrung gibt, die hier einen, wenn sie vorhanden sind, zuträglichen, wenn sie nicht vorhanden sind, abträglichen Einfluss auf sowohl die Prävalenz von Depressionen haben, als auch auf den Therapieerfolg von beispielsweise gewissen Antidepressiven. Aber, warum ich vorher noch Disclaimer sagen wollte, man möge sich bitte nicht in dieses Mindset reinversetzen, dass Ernährung der Grund und damit auch die Heilung von allem ist, dass jede Erkrankung ausschließlich in der Nährstoffzusammenstellung oder der Kostzusammenstellung steckt und damit auch das die Antwort auf alles wäre. Das ist es definitiv nicht. Gerade die Entstehung, die Manifestierung von Depressionen in all ihren Ausprägungen ist in den meisten Fällen nach meinem eingeschränkten Verständnis, weil ich ja auch kein Psychiater oder Psychologe bin, ein multifaktoreller Prozess. Es gibt hier eine große genetische Komponente, es gibt hier eine große Umweltkomponente, also es ist nicht Umweltbelastung, sondern wie halt die Umwelt des jeweiligen Menschen zusammengestellt ist, was es da Familie, anderen Bereichen des Lebens gibt. Aber wir sehen trotzdem, dass es gewisse Aspekte gibt, zum Beispiel gewisse Fettsäuren, gewisse Carninutrients wie Kreatin und Carnitin, gewisse Vitamine wie Vitamin D, die in Populationsstudien mit einer höheren Auftrittsrate von gewissen psychischen Erkrankungen wie Depressionen korrelieren, wo man da sagt, okay, man sieht hier gemeinsames Auftreten von einer schlechten Versorgung mit gewissen Stoffen und einer höheren Prävalenz von gewissen Erkrankungen. Das ist jetzt noch nicht kausal zusammenhängend. Wir haben mittlerweile aber auch mehr und mehr Interventionsstudien, in denen entweder ergänzend zu gewissen pharmakologischen Behandlungen oder auch unabhängig davon gewisse Nährstoffe verabreicht werden und man eine Besserung der depressiven Symptome in placebo-kontrollierten, randomisierten Studien sieht. Denn gerade bei einer psychischen Erkrankung ist natürlich der Placebo-Effekt durchaus schwer zum Tragen kommend, aber wenn man eben zum Beispiel placebo-kontrollierte Studien hat, wo also die Gruppe nicht weiß, welcher Teil jetzt das Placebo bekommt, welcher Teil die Nährstoffe bekommt und sich trotzdem dann eine statistisch signifikante Verbesserung der Symptome einstellt, dann gehen wir davon aus, dass es hier wirklich auch eine kausale Wirkung, einen kausalen Zusammenhang gibt, und das ist auch biochemisch plausibel, weil sich beispielsweise gewisse Omega-Fettsäuren, die langkettigen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren im Gehirn anlagern. Wichtig sind auch für die kognitive Entwicklung, für die gesunde Haltung des Gehirns im Alter. Das heißt, wir sehen, dass das auch plausibel ist. Wir sehen es bei gewissen Carninutrients auch, dass es biochemische Mechanismen gibt, die es nachvollziehbar werden lassen oder zumindest nachvollziehbar erscheinen lassen, dass das eine Rolle spielt. Und am Ende führt das halt erneut zu dem Rückschluss, den wir auch im Prinzip bei fast jedem anderen Krankheitsbild sehen. Es gibt keine Depressionsernährung oder keine Herzgesundheitsernährung oder keine Stoffwechselgesundheitsernährung, sondern es sind ein und dieselben Ernährungsmuster, die, wenn sie nicht so stattfinden, bei Menschen, je nachdem, wie ihre Genetik zusammengestellt ist, zu unterschiedlichen Erkrankungen führen kann, manchmal auch zu mehreren davon. Und das ist ja eigentlich auch die gute Nachricht, dass wenn man es schafft, die Nährstoffbedarfsdeckung sicherzustellen, sollte man das nicht nur machen, um Depressionen vorzubeugen, soweit das mit Ernährung möglich ist, sondern eben auch kardiovaskulären Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und weiteres. Und daher gilt es, was wir eh schon mehrfach besprochen haben, wie eine gut zusammengestellte Ernährung auszusehen hat, das zu fokussieren und natürlich vielleicht einen besonderen Fokus auf die genannten Stoffe, also die Omega-Fettsäuren, Arachidonsäure, EPA und DHA zu legen, die Carninutrients, also die Mebicos, Kreatin, Carnitin, Taurin und weitere in den Fokus zu rücken, die Vitamin-D-Versorgung sicherzustellen. Das sind so die Nährstoffe, die am stärksten mit dem Auftreten oder auch der Verbesserung von Depressionen assoziiert sind.
Die nächste Frage lautet, wie sieht es mit Elektrolyten aus, wie zum Beispiel Element? Sagt dir die Marke was? Kannst
ja,
du vielleicht also für alle, die es nicht kennen?
Du hast mir die gezeigt. Ich kannte die davor auch gar nicht.
Ja,
deswegen korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, weil ich habe die ein einziges Mal über dich mitbekommen. Das sind im Prinzip so kleine Tütchen, die man sich ins Wasser gibt und da ist Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Stevia drin.
Kein Calcium.
Kein Calcium, okay.
Ja, aber der Rest ist richtig. Okay. Also genau, es sind so kleine Sticks eben, also so Päckchen, die man aufreißen kann, um das Getränk damit anzureichern mit Aroma, mit Geschmack, also mit ein bisschen Süße, ein bisschen Stevia. Und im Endeffekt sind als Elektrolyte eben Natrium, also 1 Gramm Natrium pro Packung, 200 Milligramm Kalium und 60 Milligramm Magnesium drin.
Du kennst die Werte sogar auswendig. Ja. Du schaust hier nicht auf einen Bildschirm, also du kennst die tatsächlich auswendig.
Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass die da eine Varianz haben.
Mhm. Also nur geschmacklich, gut,
genau, nur geschmacklich. Aber ich glaube, die Dosierungen von diesen drei Mineralstoffen beziehungsweise eben Elektrolyten sind, glaube ich, überall gleich.
Okay.
Also bei jedem Geschmack.
Mhm. Also ich finde...
Vielleicht kurz, was genau sind Elektrolyte eigentlich?
Ja, wie du es genannt hast, es sind Mineralstoffe.
Ja. Mineralstoffe. Aber es sind nicht alle Mineralstoffe Elektrolyte, oder?
Genau. Mhm. Und sie sind, daher sind sie auch in den Getränken zum Reinrühren wichtig, damit das Wasser, das man aufnimmt, tatsächlich auch in die Zelle gelangt. Und dadurch, dass wir oft mittlerweile etwas elektrolytarme, also mineralstoffarme Flüssigkeiten zu uns nehmen, hat das auf prinzipieller Ebene schon eine Berechtigung, dass es die gibt. Das heißt, es ist auf jeden Fall kein Scam-Produkt. Ich finde, es ist aber ein gutes Beispiel für ein Produkt, das an und für sich schon eine Berechtigung hat, aber zu so einem absurden Preis verkauft wird, dass man sich denkt, ah, irgendwie ist das schon Abzocke. Also man sieht ja...
Irgendwie schon, ja.
Und da geht es gar nicht um die eine konkrete Marke, sondern es gibt ja auch unterschiedlichste Marken in dem Bereich. Weil, was ist da drin? Salz, Natriumchlorid, sehr günstig. Je nachdem, was für ein Magnesium und was für ein Kalium du nimmst, kann das auch ziemlich günstig sein. Selbst wenn du sehr hochwertige Verbindungen nimmst, in der Menge, in der es da drin ist, ist das jetzt nicht immens teuer. Und ja, Aromen und Süßstoffe haben auch ihren Preis, aber das ist im Vergleich zu dem, was es kostet, vom Einkaufspreis her wirklich sehr gering. Man sieht ja auch, so viele große Podcasts machen Werbung dafür, so viele große Influencer. Warum? Weil da ist eine immense Marge drin. Entsprechend kann man sich sicher sein, wie gut die Influencer da auch mitverdienen dürfen. Und daher würde ich mir wünschen, dass es Unternehmen gäbe, die das einfach zu ein bisschen einem vernünftigeren Preis anbieten, weil es ist keine schlechte Sache. Weil viele Leute mögen einfach auch kein reines Wasser, ist ihnen irgendwie zu fad. Durch die leichte Aromatisierung schmeckt das Wasser ein bisschen interessanter und es macht durchaus Sinn, gerade vor allem, wenn man sein Wasser filtert, aber auch wenn man klassisches Leitungswasser hat, was im Vergleich zu Mineralwässern oft nicht so reich an diesen Elektrolyten ist, das mit dem ein bisschen aufzubessern. Und das führt natürlich insgesamt dazu, dass die Versorgungssituation mit Stoffen wie Magnesium und Kalium, die ja in der Allgemeinbevölkerung auch oft unzureichend sind, besser werden. Selbst in der veganen Ernährung ist etwas mehr Magnesium und etwas mehr Kalium in vielen Fällen sinnvoll, auch wenn gerade Kalium und Magnesium jene zwei Mineralstoffe sind, die vor allem in Pflanzen relativ dicht konzentriert sind und entsprechend eher eine der beiden Stärken einer veganen Ernährung sind, ist etwas mehr hier trotzdem nicht schlecht. Die einzige Frage, die noch bleibt, ist, wie geht man mit der Menge an Natrium um? Weil es ist ja doch, du sagtest, 1 Gramm pro Beutel, pro Sujet, das ist schon wirklich viel, wenn man daran denkt, dass man laut WHO, laut DGE irgendwo im Bereich von maximal 5 bis unter 6 Gramm Salz pro Tag sein sollte. Und die meisten Deutschen ja eher 8, 10, 12 Gramm Salz jetzt schon zu sich nehmen, aufgrund der großen Menge an Salz in verarbeiteten Nahrungsmitteln vor allem. Das heißt, in diesem speziellen Kontext ist das Natrium etwas fraglich zu sehen. Das heißt, wenn ich jetzt das Produkt zusammenstellen würde, würde ich mich fragen, ob ich für die Allgemeinbevölkerung eventuell das Verhältnis von Natrium, Magnesium zu Kalium etwas in Richtung der Reduktion von Natrium geben würde. Wenn man jetzt von wirklich sportlich aktiven Menschen ausgeht, dann verstehe ich, warum da viel Natrium drin ist, weil unter den Mineralien, die im Schweiß dann oder die mit dem Schweiß ausgeschieden werden, Natrium hier unproportional hoch konzentriert ist. Das heißt, für wirklich sehr sportlich aktive mag das eine sinnvolle Dosierung sein. Ich würde mir aber wünschen, dass auch die Allgemeinbevölkerung sowas nehmen kann, weil es durchaus sinnvoll sein kann. Dann würde ich aber weniger Natrium reingeben. Mhm. Und daher, lange Rede, kurzer Sinn, ist potenziell kein schlechtes Produkt zu dem Preis. Ich habe es gerade in meinem Kopf, was es kostet, aber mir sind wirklich, bin aus allen Wolken gefallen. Als ich kurz überschlagen habe, was der Wareneinsatz da sein könnte und was die Marge ist und was der Verkaufspreis ist. Also, es ist, ja.
Also ich glaube, so eine 30er Packung, also 30 Portionen, kosten, wenn man sie einzeln kauft, um die $45, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
Ja, und das ist halt crazy.
Also es sind, oder $42, sowas in die Richtung. Also weit über $1 pro pro 1 Gramm Salz plus halt 300 true. Milligramm Kalium plus 60 Milligramm.
Und das sind jetzt ja auch keine, was sie nicht Chelate oder so, die verwenden, das sind ja auch gewisse anorganische Verbindungen für Magnesium und Kalium. Also das ist wirklich vom Wareneinsatz her sehr überschaubar. Und
gutes Marketing.
Ja, also
vermutlich
für die Firma gutes Marketing. Ja, ja. Ich finde, gutes Marketing ist jenes Marketing, was Leute ehrlich aufklärt und ihnen verständlich macht, warum etwas sinnvoll sein kann und dann aber halt nicht zu einem Produkt führt, das unproportional teuer ist. Also das ist dann, finde ich, einfach Scam, ehrlicherweise. Ja.
Sonst noch was zu dem Thema oder belassen
wir
es
dabei? Nee, belassen wir dabei. Ja, okay. Aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht macht ja Watson irgendwann mal ein preislich adäquateres Elektrolytgetränk. Mal gucken.
Mal gucken, ja. Nächste Frage. Geht es denn auch irgendwie ohne Eier oder führt quasi kein Weg daran vorbei? Wir bekommen aktuell viele Eierfragen.
Mhm. Ja, ich verstehe natürlich auch. Ist ja ein Thema, was Leute auch bewegt. Inwiefern die denn das bildlich gerade dann so, führt denn kein Weg daran vorbei? So, das ist ein Herr der Ringe-Moment, wo
Gandalf,
ja genau, du kommst ja nicht vorbei, daran muss ich irgendwie denken.
Okay. Hat so nichts mit Eiern zu tun.
Aber. Nee, aber irgendwie bin ich gerade auf das gekommen. Okay. Also, in nicht kritischen Lebensphasen, also wenn man eine erwachsene, grundsätzlich gesunde Person ist, die jetzt schon einige Jahre vegan lebt und sich damit gut fühlt und adäquat supplementiert und eine gute Kostzusammenstellung hat, sehe ich keine Notwendigkeit, Eier zu essen. Das heißt, selbstverständlich gibt es die Möglichkeit und es gibt einen Weg dran vorbei, keine Eier zu essen. In den kritischen Lebensphasen, vor allem eben, wenn man schwanger ist, wenn man also die Verantwortung auch für ein Kind trägt, beziehungsweise dann Eltern geworden ist, also wenn die Mutter dann eine Mutter, wenn die Frau eine Mutter geworden ist und dann die Verantwortung für die Gesundheit des Kindes trägt, ist mir das Risiko zu groß. Das heißt, wir haben hier natürlich eine Risikoabwägung. Das heißt absolut nicht, dass jede Familie, die keine Eier zu ihrer veganen Ernährungsweise inkludiert, definitiv sich und ihrem Kind schaden wird. Falls das bis jetzt noch nicht klar rüberkam, noch einmal der wichtige Hinweis. Nein, es kommt hier sehr auf die individuelle Genetik an, auf die genaue Kostzusammenstellung, die Supplementierung und weiteres. Das Ding ist nur, dass wir merken das ja auch vom Feedback her, was wir sagen und was Leute tun, korreliert nicht 1:1. Das heißt, selbst wenn wir sagen, pass auf, es müssen diese Supplements genommen werden, die werden dann oft doch nicht so eingenommen. Wir haben trotzdem noch ein gewisses Restrisiko und das ist mir einfach alles zu heikel, sodass ich sage, selbst wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich sehr stark darauf achten, dass die Mutter meines Kindes und dann später auch das Kind Eier bekommt, einfach um das Restrisiko auszuschalten. Weil natürlich, es gibt ethische Probleme mit dem Ei, haben wir ja ausführlich schon besprochen, aber aus ernährungsphysiologischer Sicht absolut nichts gegen den Konsum von Eiern spricht, wenn man keine Eiallergie hat und sehr viel dafür spricht, quasi alles dafür spricht. Und selbst wenn das Kind in den ersten Lebensjahren eine Unverträglichkeit/Hühnereiweißallergie haben sollte, beim überwiegenden Teil, bei 70-80% der Kinder, verliert sich diese Allergie in den ersten Lebensjahren. Das ist auch bei der Sojaallergie so, bei der Weizenallergie und weiteres. Es sind eigentlich primär Erdnussallergien, die bei einem etwas höheren Anteil an Kindern bestehen bleiben. Das heißt, ja, wenn man sich in den kritischen Lebensphasen befindet, sollte aus meiner Sicht kein Weg dran vorbeiführen, einfach weil man ansonsten sich und dem Kind einem Risiko aussetzt, das nicht im Verhältnis steht. Aber wenn man jetzt sagt, ich habe eben eine Eierunverträglichkeit oder ich will auf gar keinen Fall Eier essen, mir wird, keine Ahnung, schlecht bei dem Gedanken daran, würde ich zum einen sagen, wenn das nur um das Kulinarische geht, vielleicht kann man sie ja irgendwie in Teige einarbeiten oder ähnliches. Das heißt, man kann die auch relativ unscheinbar, denke ich, zuführen in gewissen verarbeiteten Lebensmitteln. Aber wenn es aus irgendeinem Grund wirklich keine Option ist, gäbe es natürlich Wege drumherum. Auf der einen Seite andere Tierprodukte, wobei wahrscheinlich oft ja die ethischen Bedenken bei Menschen dazu führen, dass sie keine Eier essen wollen, könnte man jetzt immer noch argumentieren, dass vielleicht der Konsum von gewissen Weichtieren ethisch vertretbarer wäre, weil natürlich, um ein Ei zu produzieren, gibt es eine Reihe an Schritten, die wirklich ethisch bedenklich sind. Manche davon kann man in einer sehr guten Hühnerhaltung ausmerzen, manche aktuell, Status quo heute noch immer nicht komplett. Das heißt, manchmal wird man sich vielleicht dafür entscheiden, eher Weichtiere wie Muscheln zu essen, weil die vielleicht ethisch vertretbarer sind. Es gäbe auch diese Bewegung des Entoveganismus, das heißt die Inklusion von gewissen Insekten zu einer veganen Ernährung. Auch das mag aus ethischer Perspektive vielleicht besser sein.
Aufgrund des potenziell fehlenden Schmerzempfinden oder geringeren?
Genau, das je nach Insektenart fehlenden, beziehungsweise nach aktuellem Kenntnisstand fehlenden, beziehungsweise definitiv deutlich geringer ausgeprägterem Schmerzempfinden, beziehungsweise generell der geringer ausgeprägten kognitiven Fähigkeiten. Auch der Tatsache, dass Insekten ja sehr wohl gerne in Schwärmen leben und damit mit klassischer Massentierhaltung unter Anführungszeichen weniger Problem haben.
Profitieren davon.
Genau. Als Tiere, die eigentlich in der freien Wildbahn nicht in so großer Menge auf sehr engem Raum leben würden. Und plus darüber hinaus Insekten auch sehr nährstoffreiche Lebensmittel sind oder beziehungsweise sehr, sehr nährstoffreiche Tiere sind. Zum Lebensmittel werden sie dann erst gemacht. Und daher ist das vielleicht eine Option. Oder wenn Altes keine Option ist, natürlich könnte man mit wirklich beniebelster Supplementierung und sehr guter Kostzusammenstellung das Risiko auf ein Maß runtersetzen, dass ich immer noch denken würde, es wäre akzeptabel. Aber ich ehrlicherweise traue es den meisten Menschen im Alltag nicht zu, A, weil sie eben keine Ernährungsfachkräfte sind. Wobei dann können wir sagen, naja, das kann man ihnen vielleicht noch beibringen. Also wenn jetzt eine Person sagt, hey, ich möchte das unbedingt 100% machen, ich gucke peinlichst genau darauf, dass wirklich das alles so supplementiert wird. Okay, ich weiß nur nicht, weil ich selber auch noch keine Kinder habe, ich weiß nicht, ob das wirklich machbar ist im Chaos des Familienalltags, wenn man einfach dann ein, zwei oder drei kleine Kinder plötzlich hat. Und natürlich auch, meine Supplemente schmecken den Kindern einfach nicht auch. Und daher würde ich dazu raten, wirklich die Eier zu inkludieren. Das ist jetzt natürlich auch primär eine Übergangslösung. Ich hoffe, dass wir zukünftig noch besser Bescheid wissen, was denn in den Eiern noch drin steckt, was zu den positiven Effekten führt, die wir immer wieder mal trotz Supplementierung erleben. Und dann gibt es zukünftig vielleicht eine bessere Option, die auch aus ethischen Gesichtspunkten heraus noch besser ist.
Eine Frage, die, glaube ich, relativ schnell beantwortet werden kann. Ist die Einnahme eines Multinährstoffs etwa 10 Minuten nach einer Mahlzeit noch ausreichend?
Ja, super.
Also das bezieht sich, glaube ich, auf die Verzehrempfehlung, die ja lautet, zu einer Mahlzeit.
Ja, manchmal, weiß gar nicht, steht auf allen zu einer Mahlzeit, weil ich finde die Bezeichnung nach einer Mahlzeit sogar besser, weil sie weniger Fragezeichen offen lässt.
Ja, ich habe es manchmal... Also wir hatten es am Anfang, glaube ich, zu einer Mahlzeit, dann habe ich es mal bei ein paar Produkten auf direkt nach einer Mahlzeit, weil ich mir gedacht habe, damit ist es ja komplett klar, also direkt nach einer Mahlzeit so, du isst und danach supplementierst du, dann kann man wieder nachfragen von wegen, hey, kann ich es jetzt auch während der Mahlzeit nehmen?
Oder also 10 Minuten danach?
Ja genau, oder 10 Minuten danach, oder kann ich es doch davor direkt davor nehmen, oder muss ich es zwingend direkt danach nehmen? Also ich habe das Gefühl, egal wie man es formuliert, es gibt immer ein paar Personen, die dann Rückfragen haben. Insofern ja, ist es jetzt, glaube ich, nicht so relevant, wie es genau auf der Verpackung formuliert ist, weil immer Fragen bestehen. Aber ich meine, man kann es ja hier nochmal sagen, grundsätzlich passt ja alles rund um die Mahlzeit herum.
Genau, und auch.
Also man muss, das ist wieder die Art von Micromanagement, die du oft ansprichst, die keine große Rolle spielt in Wahrheit.
Genau, also vor allem, wenn man versteht, was die Gründe für die Empfehlung sind, dann kann man das, glaube ich, auch ganz gut ableiten. Ich empfehle ja nicht, die Nahrungsergänzungsmittel vor der Mahlzeit zu essen. Das heißt, dass es dann nicht mehr wirkt, aber die Idee ist ja folgendes. Wann immer du entweder im Laufe der Mahlzeit oder direkt nach der Mahlzeit, 5, 10, 15, 20 Minuten nach der Mahlzeit, Nahrungsergänzungsmittel einnimmst, werden die gemeinsam mit dem restlichen Speisebrei im Magen dann weiter in den Dünndarm gelangen. Zum einen hast du dann gewisse Fette, die gewisse fettlösliche Nährstoffe besser aufnehmbar machen.
Also Fett aus dem Essen.
Fett aus dem Essen, genau.
Aus der Mahlzeit.
Genau. Und du wirst durch die Vermischung des Nährstoffs mit dem Speisebrei pro Zeiteinheit eine geringere Menge an Nährstoffen im Dünndarm haben im Vergleich zu, wenn du die Tablette zwischen den Mahlzeiten oder direkt davor einnimmst, weil dann wird quasi der ganze Inhalt der Kapsel relativ konzentriert den Dünndarm erreichen. Das wäre jetzt auch kein großes Problem, abseits von den fettlöslichen Stoffen. Aber die Bioverfügbarkeit, also die prozentuale Aufnahme von mehr oder weniger allen Nährstoffen, hängt immer mit der Konzentration pro Zeiteinheit zusammen. Das heißt, wir gehen davon aus, das ist auch etwas schwierig, dann beim Multinährstoff das im Detail zu testen, aber es ist biochemisch plausibel, dass die Absorption prozentual etwas besser sein wird, wenn wir es zu einer Mahlzeit nehmen. Natürlich könnte man argumentieren, naja, vielleicht sind in der Nahrung aber auch ein paar Bestandteile drin, die die Aufnahme gewisser Stoffe hemmen. Ja, wobei bei den Chelaten, wie wir es jetzt bei den Mineralstoffen verwenden, das eigentlich nicht der Fall sein sollte im Vergleich zu anderen Verbindungen. Und daher würde ich sagen, die Vorteile überwiegen gegenüber den Nachteilen. Und daher würde ich empfehlen, die eben irgendwann während oder in den nächsten 10, 15, 20 Minuten nach der Mahlzeit zu essen.
Weil zunehmen. Die Mahlzeit verweilt eine Weile zuerst im Magen. Es dauert ja eine Weile, bis es dann aus dem Magen rauskommt, in den Dünndarm und so weiter. Insofern kommt es dann nicht auf wenige Sekunden oder Minuten drauf
Überhaupt
an.
Überhaupt nicht.
Sondern man hat ein bisschen Spielraum.
Richtig. Ja. Also selbst wie gesagt, selbst eine halbe Stunde danach wäre auch noch in Ordnung.
Und es ist auch nicht, also vor allem auch, wenn man es irgendwie einmal anders macht, so, man wird dann an dem Tag, wenn man es eine Stunde später nimmt, auch nicht sterben oder so. Das wird, also es ist, es
wird nicht unwirksam
überhaupt
dadurch,
nichts Tragisches. Genau, man bekommt dann nicht 0% davon,
richtig,
oder so. Es ist potenziell,
vielleicht ist es ein bisschen weniger.
Genau, vielleicht ein bisschen weniger. Ja.
Es ist die Kontinuität, die hier wieder die Rolle spielt. Es ist egal, was du hin und wieder machst oder nicht machst, schaffst du es, die Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig ungefähr zu dem Zeitpunkt einzunehmen.
Genau.
Perfekt.
Ähnlich wie beim Training.
Ja.
So, ob du es um 12 Uhr oder um 15 Uhr trainierst, Hauptsache du trainierst.
Voll. Oder ob du jetzt deinen Bizeps auf die eine oder andere Art trainierst und wie viel Range of Motion und wie viel Time under Tension und so weiter. Klar, das sind alles im kleinen Bereich Faktoren. Aber die Frage ist, liftest du jede Muskelgruppe ein, zwei, dreimal die Woche, je nachdem, wie du es aufteilst, ist das Gewicht schwer genug und hast du genügend Regeneration?
Brennt der Muskel oder nicht?
Der soll brennen, auf jeden Fall.
Die nächste Frage lautet, ist Fleisch ungesund?
Nein.
Beziehungsweise krebserregend?
Nein.
Perfekt, dann zur nächsten Frage. Magst du es vielleicht ganz kurz ausführen?
Ja, gerne. Wobei tatsächlich, wir können da gerne mal eine eigene Folge dazu machen, weil das könnte man im Rahmen des Q&A Assessment ausführlich genug beschreiben. Es gibt sowohl auf Seiten der veganen Dokus, What the Health, Forks Over Knives, aber auch gewissen Büchern wie der China Study und auch, muss man sagen, zusätzlich von Seiten der WHO, die Klassifizierung, rotes Fleisch ist ein Karzinogen Stufe 2 und verarbeitetes Fleisch ist in der Gruppe der Karzinogene Stufe 1. Und in diesen Gruppen finden wir ja auch Asbest und weiteres. Und daher ist auch nachvollziehbar, warum Leute hier, vor allem wenn sie es dann von der veganen Bewegung immer mit sehr viel Nachdruck hören, das auch als plausibel empfinden. Ich würde aber vorschlagen, lass uns das gerne in den nächsten Folgen mal ausführlich besprechen. Aber was man vorab sagen kann, nein, per se ist nicht der Konsum von Fleisch krebsverursachend oder ähnliches. Aber lass uns das gerne dann noch machen.
Okay.
Und das sage ich als natürlich Fürsprecher der tierethischen Position des Veganismus. Also mir wäre es recht, wenn Fleisch Krebs verursachen würde, weil dann wäre das eine sehr gute Argumentationsgrundlage, um Leuten zu sagen, hey, ist kein Fleisch mehr.
Mhm.
Aber es ist halt nicht der Fall.
Mhm. Die nächste Frage lautet, ist Miso statt Salz wirklich so gut für den Blutdruck, wie Dr. Greger sagt? Müssen wir zu Beginn klarstellen, erstens, was ist Miso? Zweitens, wer ist Dr. Greger? Für alle, die das nicht wissen oder die vielleicht nur das eine oder nur das andere kennen.
Gerne. Miso ist eine fermentierte Sojapaste und Dr. Michael Greger ist ein amerikanischer Ernährungsmediziner, Autor von unter anderem How Not to Die, How Not to Diet und weiteren und Gründer von NutritionFacts.org.
Der auch relativ groß auf YouTube unterwegs ist.
Genau.
Es gibt mit NutritionEffects.org.
Ja, genau. Und es gibt auch...
Falls man ihn jetzt suchen sollte.
Genau.
Findet man ihn, wobei wahrscheinlich findet man ihn auch unter Dr. Craig.
Er hat auch Instagram einen Account für sich.
Nee, ich meinte auf YouTube.
Würde man wahrscheinlich auch zu NutritionEffects kommen, ja. Es gibt auch in einer der früheren Q&A-Folgen eine Frage, wie ich zu der Arbeit von Dr. Michael Greger stehe. Vielleicht kannst du die auch unten verlinken in der Beschreibung des Podcasts. Aber zu der jetzigen Frage. Also, die Effekte von Natriumchlorid, von Salz auf den Blutdruck haben mehrere Gründe. Einer der Gründe ist das Unverhältnis von Kalium zu Natrium. Und wenn man jetzt eine kaliumreichere Ernährung hätte, würde auch die Zufuhr von mehr Natrium nicht so negativ wirken. Wir haben zum Thema Salz auch ein eigenes YouTube-Video, haben wir auch eine Podcast-Episode dazu.
Ja.
Perfekt, dann kann man auch die verlinken. Und das heißt, Salz wirkt nicht per se immer in jedem Kontext negativ auf den Blutdruck. Und daher ist es auch nicht immer notwendig, Salz durch Miso zu tauschen. Grundsätzlich, das Salz in Miso ist dasselbe Salz, weil es ist einfach klassisches Natriumchlorid, aber das Miso, diese klassische, normalerweise fermentierte Sojapaste, das gibt es aber auch mit Reis und Gerste und anderen, hat bei der Sojabohne aufgrund gewisser sekundärer Pflanzenstoffe tatsächlich einen positiven Effekt auf die negativen Effekte, die durch eine höhere Menge an Natriumchlorid zum Beispiel auf den Blutdruck ausgeübt werden können. Das heißt aber nicht, dass wir nicht durch eine allgemein obst-gemüsehaltige, vollwertig pflanzliche Ernährung nicht jene Effekte auch anderweitig kriegen würden. Das heißt, ohne jetzt zu lang reinzugehen, es ist eine sehr interessante Beobachtung. Ich finde, Miso ist auch das bessere Salz, weil es nicht nur einen salzigen Geschmack, sondern auch einen schönen Umami-Geschmack reinbringt. Gerade so ein Shiro-Miso, das ist ein etwas lieblicheres, nicht ganz so intensives Miso, finde ich eine großartige Würzpaste für quasi jedes Gericht. Daher, wenn man noch nie mit Miso gearbeitet hat, gerne mal Shiro-Miso als Anfänger-Miso ausprobieren. Hacho heißt es, und Genmai-Miso, die sind deutlich intensiver, die möchte man sich vielleicht für später aufbehalten. Aber Miso ist kein Wundermittel. Ich glaube, so kommt es manchmal auch rüber. Das ist es nicht, aber es ist eine tolle Gewürzpaste.
Die nächste Frage lautet, hat die Reihenfolge, in der man isst, in Klammer Protein, Fett, Carbs, also Kohlenhydrate, Einfluss auf den Blutzucker. Mhm. Das finde ich irgendwie insofern schon eine eigenartige Frage, weil man jetzt beim, du kannst beim Essen jetzt nicht, also keine Ahnung, wer trinkt dann irgendwie seinen Proteinshake, dann seinen Fettshake und dann seinen Kohlenhydratshake? Also man bekommt das ja sowieso nie so stark getrennt, oder?
Oft nicht, manchmal schon. Also zum Beispiel, es gibt Experimente, wo den Leuten, bevor sie eine Reismahlzeit gegessen haben, davor ein Salat mit Essigöl-Dressing gegeben wurde oder der Salat zum Essen oder nach dem Essen gereicht wurde und man zum Beispiel auf dem Blutzuckerverlauf dann einen Unterschied gesehen hat. Vollkommen recht, natürlich, manchmal ist das nicht der Fall, manchmal isst man einfach eine gemischte Mahlzeit, aber es, in der Theorie ist es definitiv so, dass es einen Einfluss hat. Die Frage ist nur, wie groß ist der Einfluss des Blutzuckeranstiegs insgesamt auf mein Risiko, zum Beispiel für die Entstehung von Diabetes? Und die Antwort ist relativ gering. Aber der Einfluss von einer unterschiedlichen Zusammensetzung oder unterschiedlichen zeitlichen Reihenfolge der unterschiedlichen Makronährstoffe und auch weiterer Einflussgrößen im Essen ist durchaus gegeben. Aber es fällt halt wieder unter die Kategorie des Micromanagements. Wenn man sich insgesamt ausgewogen ernährt, bitte möge sich über andere Sachen Gedanken machen. Also ich mache mir Gedanken darüber, weil ich es auch interessant und spannend finde, habe auch die Daten dazu gelesen, aber ich würde wirklich mir wünschen, dass Leute sich darüber keine Gedanken machen.
Okay, so viel wichtiger. Aber jetzt würde mich trotzdem noch interessieren, was das Ergebnis war von dem Salat vor, zu oder nach der Reismahlzeit. Lass mich raten, wenn man den Salat davor gegessen hat, war der Blutzuckeranstieg am geringsten.
Genau. Wenn du den Salat zu Beginn isst, hast du den geringsten Blutzuckeranstieg. Liegt in der Natur der Sache. Denn Blutzuckeranstieg bedeutet, wie viel Glucose pro Zeiteinheit gelangt über den Darm in die Blutbahn und führt dann eben zu einem Anstieg des Blutglucosespiegels, des Blutzuckerspiegels. Und wenn du eine Mahlzeit davor hast, die relativ arm an schnell verwertbarer Glucose ist, im Gegensatz zu der Reismahlzeit, wo im Reis durch den Stärkeabbau viel verwertbare Glucose drin ist, dann wird sich der Speisebrei dadurch natürlich entsprechend vermischen und verbinden. Und du wirst im Gegensatz zu der reinen Reismahlzeit, wo du danach den Salat isst, wo dann eben der quasi blutzuckermindernde Effekt erst oben drauf ist und du davor eben den Reis verdauen kannst, wird es dann geringer ausfallen. Macht das Sinn?
Ja, ich finde schon.
Großartig. Also, wo man es gerade selber anzieht, ist es nachvollziehbar? Also,
die einzige Frage, aber das ist dann, finde ich, nicht so relevant, weil es im Alltag aus meiner Sicht nie zum Tragen kommt, ist, liegt es jetzt am Fett vom Dressing oder liegt es mehr am Salat? Wahrscheinlich aus einer Mischung, aber dadurch, dass ich sowieso nie einfach nur, keine Ahnung, 50 Milliliter Olivenöl vor meiner Mahlzeit trinken werde. Sondern
würde ich auch nicht empfehlen.
Bitte?
Würde ich auch nicht empfehlen.
Ja, genau. Ist das ja, also ich habe ja nie reines Fett irgendwie vor einer Kohlenhydraten-Mahlzeit.
Nee, und wie du sagst, es sind mehrere Aspekte. Ich meine, wir sehen ja alleine schon, purer Reis verglichen mit purem Reis plus Olivenöl führt zum anderen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Wenig überraschend. Liegt in der Natur der Sache, weil das Fett eben anders verstoffwechselt wird und die Zeitverzögerung eintritt, wie dann eben Blutglukosespiegel ansteigen können. Du kannst auch Protein zu deinem Reis dazu essen. Auch das wird einen Unterschied machen. Du kannst generell würde ich mir wünschen, dass Leute sich, wenn sie keine Diabetiker sind, nicht so sehr mit ihrer Blutzuckerkurve auseinandersetzen.
So ist die Mahlzeit halbwegs ausgewogen, ist dann nicht nur Reis am Teller, schmeckt es mir so, das sollten die wichtigeren Fragen sein, oder?
Ja, weil also natürlich gibt es hochglykämische Mahlzeiten, die einfach auch schlecht sind. Wann immer ich selbst gewisse hochglykämische Bestandteile wie weißen Reis, weiße Pasta und ähnliches in meiner Mahlzeit kombiniere mit einer guten Proteinquelle, Tofu, Tempeh, Seitan, was auch immer, mit frischem Gemüse, mit einem hochwertigen guten Fett, wird in Summe diese Mahlzeit nicht so hochglykämisch sein. Und ob meine Blutzuckerkurve jetzt aber ein bisschen steiler oder ein bisschen flacher ausfällt, ist für meine Gesundheit wenig relevant.
Und manchmal muss man den Körper ja ein bisschen an die Grenzen auch bringen.
Ja, ich glaube, die Leute sehen deinen Gesichtsausdruck jetzt nicht.
Deswegen lache ich im Nachgang.
Gut. Aber der Körper wächst mit seinen Aufgaben, aber natürlich wollen wir das trotzdem nicht fokussieren. Aber das ist schon ein wichtiger Punkt, Leute, ist erneut wieder Micromanagement. Wenn du Diabetiker bist, ist es deutlich relevanter, wie deine Blutzuckerverlaufskurven sind. Aber eine höhere glykämische Last, selbst in den großen Beobachtungsstudien, die ja an und für sich schon voller Störfaktoren stecken können, wo es mir jetzt auch nicht wundern würde, wenn die hier relativ einheitlich eine Korrelation zum Auftreten von Stoffwechselerkrankungen zeigen würden. Selbst die zeigen das nicht einmal, dass es hier einen vermuteten kausalen Zusammenhang gibt. Natürlich, es ist einer von mehreren Einflussfaktoren, aber per se, wenn du eben die glykämische Last raussingelst, dann passiert da gar nichts.
Die nächste Frage lautet, wann sollte man das Kreatin idealerweise einnehmen? Das stellen sich mir zwei Fragen. Einerseits, glaubst du, geht es um den Zeitpunkt oder um die Lebenssituation?
Nee.
Weißt du, was ich meine?
Also nein, ich denke, es geht um den Zeitpunkt, aber wir können gerne das andere auch besprechen, aber da muss man erklären, was du denkst, dass es sein könnte.
Naja, also, dass es eventuell eine Empfehlung gibt, in Lebensphase XY Kreatin zu supplementieren.
Ah, ja, vielleicht, es klang nicht danach, aber wir können, lass uns beides besprechen. Nee, ja, weil sonst, wenn die Person sagt, ey, ich meinte genau das.
Das befürchte ich nämlich.
Also, zum Zeitpunkt her. Grundsätzlich...
Zeitpunkt haben wir eigentlich indirekt auch schon in der letzten Frage beantwortet. Das ist auch wieder so eine Micromanagement-Frage.
Ja.
Zu 90%.
Du meinst der Tageszeitpunkt?
Ja,
voll. Wobei man sagen muss, wenn du ambitionierter Sportler bist...
Deswegen sagte ich zu 90%.
Genau.
Also für die allermeisten Leute Hauptsache, ist es so, Hauptsache du nimmst es.
Ja, und die wird erneut, wenn möglich, es zu einer Mahlzeit nehmen. Genau, wenn du es zu einer Mahlzeit nimmst, machst du bei jeglichem Nahrungsergänzungsmittel schon mal nicht so viel falsch, denn was Nahrungsergänzungsmittel ja liefern, sind Stoffe, die man ansonsten in der Nahrung finden würde und entsprechend macht es auch Sinn, sie zu der Nahrung einzunehmen. Weil, also wenn man sich das jetzt vorstellt, wo kommt Kreatin eigentlich vor? Vor allem in tierischen Produkten wie Fleisch, da stellt man sich die Frage auch nicht, wann sollte ich denn am besten mein Fleisch essen? Naja, zu einer deiner Mahlzeiten halt.
Abseits von der Mahlzeit.
Weißt du, würdest auch gar sagen, oh shit, ich muss jetzt mein Fleisch aber direkt 10 Minuten nach dem Training noch essen, weil ich muss mein Kreatin reinkriegen.
Ja, wobei es auch Leute gibt, die, also du musst ja das, wie heißt das, Anabole Window?
Anabolic Window, Anabolic das Window. Es ja nicht so wirklich gibt.
Ja. Aber daran glauben Leute halt und dann müssen sie das innerhalb von 10 Minuten nach dem Training einnehmen.
Nee, man, wir sehen, dass Kreatin pur mit Wasser getrunken tatsächlich ein bisschen weniger effizient ist, als mit zum Beispiel einer Kohlenhydratquelle vermischt. Das heißt, wenn man das jetzt nach dem Training einnehmen möchte, ist generell schon ein bisschen besserer Zeitpunkt als davor und dann vielleicht auch mit irgendeiner etwas höher glykämischen Kohlenhydratquelle zusammen im Shake eingenommen, würde etwas effektiver sein, aber vor allem an trainingsfreien Tagen würde ich es direkt mit der ersten Mahlzeit dann einnehmen.
Was meinst du im Shake?
Ja, also wenn man jetzt einen Post-Workout-Shake
genau, aber für viele Leute ist das ein Proteinshake. Du hast es aber gerade gesagt, Kohlenhydrat reicht, das widerspricht sich dann ja.
Ja, also wenn ich ambitioniert trainiere und das Beste aus meinem Post-Workout-Shake rausholen möchte, dann würde ich den immer mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten kombinieren. Also ich würde einen Proteinshake nie einen reinen Proteinshake sein lassen, sondern entweder eine Banane reinmixen oder wenn ich unterwegs bin und nichts mixen kann, dann irgendein Maltodextrin oder ein anderes Kohlenhydrat dazugeben und eben auch das Kreatinpulver.
Oder auch einfach die Banane dazu essen?
Ja, auch okay. Ja,
also natürlich. Muss nicht unbedingt gemixt werden.
Das stimmt, aber dann ist es ja kein Shake.
Natürlich. Ja, dann hat man beides. Dann hat man den Shake plus eine Banane.
Voll.
Aber ich meine, also es ist erneut so, man muss die Banane nicht unbedingt mixen. So, es muss auch keine Banane sein, es kann auch ein Stück Melone sein oder was auch immer.
Ja, es sollte schon was glukosereich sein mit einem hohen Anteil.
Hat Melone nicht zu viel?
Ja, der hat einen sehr hohen Wasseranteil, also die Menge an verfügbaren Kohlenhydraten. Man muss schon sehr viel Melone essen. Also ich würde schon vorschlagen, dass es, keine Ahnung, Datteln, Bananen oder irgendwas schon relativ kohlenhydratdichtes sind, glukosedichtes ist.
Und dann noch die andere Frage, wer sollte denn jetzt überhaupt Kreatin supplementieren?
Ja.
Also wann?
Also wann in welcher Lebensphase?
Ja, genau.
Ja. Also vor allem in kritischen Lebensphasen halte ich es wirklich für sehr, sehr sinnvoll.
Bei veganer Ernährung?
Ja, bei jeder Ernährungsweise, die fleischfrei ist.
Okay.
Ich halte es für wichtig, Kreatin zuzuführen. Mhm. Mischköstlich essende Menschen machen das mit Fleisch, mit gewissen Fischen und Meeresfrüchten. Und Menschen, die das alles nicht essen, sollten das in den kritischen Lebensphasen supplementieren. Gibt es eine zwingende Notwendigkeit? Nein, weil die Daten natürlich nicht aussagekräftig genug sein können. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache anhand der bisherigen Datenlage, dass wir nicht sagen können, du musst in dieser Phase genau so und so viel essen, sonst passiert das und das. Wir sehen aber beispielsweise, dass es positive Effekte einer Kreatinsupplementierung auf selbst mischköstliche Frauen während der Schwangerschaft gibt. Wir wissen eben, dass Kreatin nicht nur wichtig für den Muskelaufbau ist, weil es eben die Schnellkraft unterstützt, sondern eben auch wichtig für die Entwicklung des Gehirns ist und auch für die Aufrechterhaltung der kognitiven Fähigkeiten. Daher würde ich sagen, in den kritischen Lebensphasen ist es definitiv wichtig, für sehr ambitionierte Sportler ist es definitiv wichtig, weil es unter allen gängigen Sportsupplements das am besten erforschte, wirksamste Nahrungsergänzungsmittel ist, mit einer ergogenen, also einer leistungssteigernden Wirkung. Und in allen anderen Lebensphasen ist es so ein bisschen, wie ist mein Budget, was ist die Kosten-Nutzen-Rechnung etc. Aus meiner Sicht ist es in jeder fleischfreien Ernährung während des gesamten Lebenszyklus sinnvoll, zumindest moderate Mengen an Kreatin in einer Höhe zu nehmen, wie man es ansonsten in Form einer gut zusammengestellten Mischkost, also 1,5-2 Gramm pro Tag zu sich nehmen würde, das zu supplementieren. Wenn man schon supplementiert, würde ich sagen, lass gleich 3 Gramm draus machen. Das halte ich eigentlich für eine bessere, effektive, untere Dosis. Für Sportler ist eher das Doppelte dann sinnvoll, wenn sie wirklich Kraftsportler sind. Und ja, Also die Kurzantwort ist, in jeder fleischfreien Ernährung, im gesamten Leben optimalerweise, wirklich sehr notwendig in den kritischen Lebensphasen, Schwangerschaft, Stillzeit und dem Kindesalter, wenn eben eine fleischfreie Ernährung durchgeführt wird.
Die nächste Frage ist ähnlich zu einigen, die wir davor hatten, aber hat am Ende noch einen interessanten Twist. Hältst du eine gut geplante und unsupplementierte pflanzliche Ernährung plus Eier für Kinder für risikoreicher als eine mischköstliche Ernährung? Mhm. Also du hast es ja indirekt schon beantwortet.
Also diese Art der veganen Ernährung mit guten Supplementen und Eiern halte ich im Vergleich zu einer durchschnittlichen Mischkost für deutlich risikoärmer, weil die durchschnittliche westliche Mischkost nicht sehr gut zusammengestellt ist. Aber im Vergleich zu einer sehr ausgewogenen, rundum gut kultivierten Mischkost gibt es aus meiner Sicht ein kleines Restrisiko, das bei der Variante mit Ei, Supplement und vegan bleibt. Das hatten wir ja schon
angesprochen. Genau, also eben ein bisschen höher, aber jetzt nicht allzu signifikant.
Genau, also man kann es natürlich auch quantifizieren. Schwer, ja. Aber erneut, diese Risikoaversion sollte jetzt auch nicht so irgendwie Panik machen führen, weil es ist ein Risiko, aus dem Haus zu gehen. Mhm. Man erhöht das Risiko zu sterben, wenn man aus dem Haus geht, beziehungsweise viele tödliche Unfälle passieren ja selbst auch im Haushalt. Also wir haben ja bei allem, was wir machen, ein Risiko. Und die Frage ist halt immer, wie können wir ein möglichst risikoarmes, aber trotzdem erfüllendes Leben führen? Mhm. Und in Bezug auf die Ernährung heißt das, die großen offensichtlichen Risiken auszumerzen und danach aber eben auch erneut nicht ins Micromanagement zu verfallen und quasi Ernährung und Nährstoffzufuhr zum Mittelpunkt des Lebens zu machen.
Ja, wunderbar. Die letzte Frage, beziehungsweise vor der letzten Frage für die heutige Folge noch kurz, wie immer, der Hinweis. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns sehr gerne eine positive Bewertung da. Darüber würden wir uns sehr freuen.
Also auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl.
Genau. Und wenn ihr laborgeprüfte Nahrungsergänzungsmittel sucht, dann schaut gerne beim ersten Link in der Podcast-Beschreibung vorbei. Da kommt ihr zu What's Nutrition und wenn ihr da unsere Arbeit unterstützen wollt und gleichzeitig eben laborgeprüfte Nahrungsergänzungsmittel wünscht, dann könnt ihr das dort sehr gerne bekommen.
Es waren nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, die laborgeprüft sind, was man immer wieder sieht in Bezug auf den Schadstoffgehalt, also Mikrobiologie, Schwermetalle, das ist natürlich alles schön und gut. Aber wenn man Nahrungsergänzungsmittel kauft, möchte man ja wirklich das bekommen, wofür man zahlt. Und daher muss es auch eine Nährstoffanalyse geben. Und wie auch schon mehrmals gesagt, ist das nach meinem Verständnis bei Watson aktuell europaweit, zumindest nach allem, was ich kenne, dort definitiv in der Dachregion das einzige Unternehmen, das das konsequent bei allen Produkten macht, eben auch eine Nährstoffanalyse bei allen Produkten zu haben.
Ganz genau. Und die letzte Frage, dann auch ein bisschen produktbezogen. Kann man Calcium, Magnesium, Glycin, Mebico, also einige der Pulverprodukte, die wir im Sortiment haben, auch erwärmen und zum Beispiel Waffeln oder Pancakes daraus machen? Mhm. Also damit kochen?
Mhm. Also grundsätzlich ja, aber natürlich mit steigender Hitze, mit steigender Zeit der Exposition gegenüber Wärme, Sauerstoff, Licht etc., kann es natürlich zu einem Nährstoffverlust kommen und der wird nicht bei allen dieser Pulvern gleich aussehen. Mhm. Im Mebico ist es so, dass das Kreatin zum Beispiel stabiler ist als das Taurin. Das heißt, es könnte sein, dass das Taurin hier ein bisschen mehr in Mitleidenschaft gezogen wird, aber auch hier ist es nicht, ich habe 100% Tauringehalt und dann ist es quasi unwirksam, sondern auch das ist ein Prozess. Andere Pulver der genannten, vor allem die Mineralstoffpulver, sind deutlich weniger hitzeempfindlich. Das heißt, aus meiner Sicht, um erneut nicht ins Micromanagement zu verfallen, wann immer es möglich ist, es nicht unnötig zu erhitzen, würde ich das machen.
Und unnötig lange,
genau. Soll heißen, wenn ich mir ein Porridge koche und ich möchte die Pulver da reingeben, werde ich das nicht schon am Anfang in die Milch reingeben und dann die ganze Zeit mitkochen, sondern ich werde es am Ende, wenn das Porridge fertig gekocht ist, einrühren. Dann ist es warm, das ist völlig okay und werde es dann anrichten. Wenn ich jetzt einen Waffelteig habe, natürlich, dann gibt es nur einen Zeitpunkt, zu dem die Pulver da rein können und das ist halt am Anfang und dann finde ich es völlig nachvollziehbar und in Ordnung, damit zu leben, dass vielleicht ein kleiner Teil des Taurins dabei unwirksam wird. Aber im Großen und Ganzen ist es deutlich besser, es da drin zu haben, als es nicht zu haben. Und daher ist die beste Art, es in den Alltag zu integrieren, jene, die dazu führt, dass man diese Nährstoffe auf regelmäßiger Basis in die Nahrung reingibt. Im Zweifelsfall wird ein Smoothie oder Ähnliches, was man eben in Flüssigkeit mixt, gar nicht erhitzt, immer ein bisschen vorteilhaft sein, aber ich finde, es spricht absolut auch nichts dagegen, denn zum Beispiel auch hier, wo steckt Taurin normalerweise drin? In Tierprodukten, in Fleisch und Ähnlichem. Auch das wird meistens nicht roh gegessen. Mhm. Das heißt, man nimmt ja auch im Alltag in der Mischkost hin, einen gewissen Taurinverlust beispielsweise zu haben, um ein kulinarisch ansprechenderes Produkt zu haben. Und genauso würde ich es auch mit den Pulvern handhaben. die Pulver sind nicht immer genau gleich stabil, wie es die Nährstoffe im jeweiligen Lebensmittel sind, aber man hätte auch, wie gesagt, hier beim Fleisch zum Beispiel einen gewissen Verlust durch das Zubereiten. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, ja, kann man machen und soll man gerne machen.
Hm. Wunderbar, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es war wieder viel Spannendes und Neues und Informatives dabei. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und wünschen bis dahin wie immer alles Gute und beste Gesundheit.